Kapitel 8. John war noch auf 5 fixiert, da begann 6. Also wenn 5 hier von seinem Sexroboter erzählt, dann möchte ich auch was zum Besten geben, aber aus einer anderen Perspektive. Er presste die ausgestreckte Zunge zwischen seine weißen Zähne und bewegte die Zungenspitze schnell auf und ab. Nach einem hüstelnden Ausatmen fuhr er fort. John war fast der Taktstock aus der Hand gefallen. Er schaute etwas indigniert. Ich war voriges Jahr mit einer Freundin auf der Vernissage der 2. Generation von Sonnenaufwindkraftwerken. Passt mal auf. Es war abends in New York. 6 hatte Yoko, seine japanische, wirklich enge Schulfreundin, schon nachmittags abgeholt. Sie waren spontan so verliebt wie damals. Ein ausgiebiges Sushi verdaute schon, begossen mit Sake. Sie wollten noch schnell in die Ausstellung des neuen Bauprojekts von Scheich Hassan, dann in sein Grand Hotel weiterfahren und richtig Spaß haben, wie früher. Yoko war und tat süß verliebt. Der Fahrstuhl war angekommen, ein Einzelfahrstuhl. Die zahlungskräftigen Mieter der Penthouse-Wohnung wünschten es. Bis unter das Dach dauerte es immer. 50 Stockwerke. Während sie auf das Öffnen der Tür warteten, umarmte 6 zärtlich die nur 1,70 Meter große Yoko. Sie hatte ein enges schwarzes Lederkleid angezogen und nur eine schwere Silberkette um den Hals. Dazu ein Onyx-Armreif. Hätte sie nicht gebraucht. Ihr hübsches Gesicht und die pechschwarzen Haare dominierten ihre Ausstrahlung. Sie stiegen ein. Schwarzer Marmorfußboden, lapis-lazuli-farbige Wände und eine Ebenholz-Imitat-Halterehling. Alles in sechseckigen Formen, wie der Grundriss des Fahrstuhls. Ich dachte an Bienenwaben. »Ihr habt vorhin Muskarin probiert. Ich will auch etwas schmecken«, unterbrach 6 und nahm eine entspannte Körperhaltung ein. Kaum war die Tür geschlossen, ging 6 vor Yoko in die Knie. Schnell hob er den Kleidersaum hoch, nahm mit der einen Hand ihr eines Bein weg und stützte es unter dem Oberschenkel ab. Mit der anderen schob er ihren weißen Seidenslip beiseite. Yoko hatte die Balance verloren und reflexartig an der Reling Halt gefunden. Sie schrie fast.
»Nicht aufhören! Sechs, nicht aufhören! Nicht aufhören!«
Es klang zu sehr nach Sex. Der schwarz-rote Kontrast war aus der Nähe entzückend. Der warme Duft betörte augenblicklich. Er hatte sofort zärtlich ihre kleinen Schamlippen zwischen die Lippen genommen und langsam eingeatmet. Er wusste, die Erschütterung ihrer flatternden Lippen in seinem Mund machten Yoko schnell wehrlos, manchmal auch nymphoman.
»Ja, schön, ja, so, doller,
stöhnte Yoko. Sein Daumen penetrierte sie saftig bis zum Anschlag. Dabei unterbrach 6 sein Zungenspiel. Atemlos hauchte er. »Ja, sporne mich an, das macht mich an.« Dabei entlastete er noch mehr ihr Standbein, um ihr noch mehr Verzückung zu gönnen. Sie hatten gar nicht bemerkt, dass der Lift schon auf halber Strecke war. Yoko gespornt, lutsch saugte er, als wäre es die letzte feuchte Quelle der Welt. Yoko hatte sich schon mit den Unterarmen auf der Reling abgestützt. Ihr Standbein fing deutlich an zu zittern, ein gutes Zeichen. 6 versuchte sie fast hochzuheben und nahm sie von unten noch fester in den Griff. Mit der einsetzenden Fahrstuhlbremse kam Yoko kurz und intensiv. Ihr Stöhnen erfüllte den Raum. Die kurzen, unkontrollierten Beckenbewegungen entzogen seinen Lippen den Kontakt. Mit dem Türklingeln fiel der Saum. 6 wischte sich mit der Hand über den Mund und säuselte ihr ins Ohr. »Wow, das war ja eine geile Nummer. Knapp über 1 Minute, Yoko. Du bist göttlich.« 6 ist Kunilingus-Fetischist und deshalb bei den Frauen sehr beliebt. Lachend traten sie eng umschlungen in die Empfangshalle. 6 freute sich auf nachher. Er hatte nun einen Gut bei ihr. Yoko sah unheimlich frisch und gelöst aus. Die leichte Rötung war keine Scham, sondern Anstrengung. Er sprach Jo an, während er seine Hose ordnete. Sie war etwas eng im Schritt. Jo, bitte klare Gläser, Aufnahme und wehe, du blendest etwas ein. Auf dem Flur kam ihnen ein mit seinen 10 Fingern gestikulierender Mann entgegen. Fast schlicht uniform gekleidet. Er lächelte schon aus der Entfernung. 6 flüsterte Jo.
Woher soll ich das wissen? Du hast ihn noch nie gesehen. Ich auch. Der Kleidung nach vielleicht ein Hotelmanager.
Da stand er auch schon vor ihnen. Immer noch gestikulierend, übergehend in eine Begrüßung, sagte er. Versuchsweise witzig.
Welcher sind Sie denn von den Klonen? 2, 5 oder vielleicht 9? Ich finde das Projekt super.
Sex antwortete nur kurz, sie gingen und ließen den Manager stehen. Yoko konnte ihr Lachen kaum unterdrücken. Sex, Sex, mein Herr. Die Ausstellung war ganz nett, das Buffet auch. Yoko wollte etwas Salziges essen, sie musste ihre verbrauchten Elektrolyte wieder auffüllen, für nachher. Monate später, als er die Großbaustelle anflog, stellte er fest, dass die realen Maße schlecht in einer Ausstellung zu vermitteln sind. Für die Geldgeber waren 3D-Animationen ein Muss. Wir holten alle tief Luft und 6 ergänzte zu 5 gewandt. Das war echt kein Roboter. Im Hotel hat Yoko nur so gequietscht, ich nicht minder. Der Butler ist sogar gekommen, deswegen. Bei einem festen Partner, wenn sogar Liebe im Spiel ist, mag ich dir mental recht geben. Aber als reine Triebbefriedigung mit gesundheitsfördernder Wirkung halte ich die Roboter für eine Gesellschaftspflicht. Rein mechanisch sind die Roboter überlegen. Sie ermüden nicht und sagen nicht nein. Der hässlichste, dümmste und dreckigste Mann geht aber körperlich unendlich zufrieden nach Hause. Über die positiven Effekte brauche ich ja wohl nicht zu sprechen. Die Roboter leisten damit einen wichtigen psychosozialen Dienst an der Gesellschaft. Die Menschen müssen ihre archaische Triebausstattung kanalisieren, ohne ein Bevölkerungsproblem zu schaffen. Das haben wir ja nun schon bereits. 5 klang überzeugend wie ein Firmenvertreter, der gleich einen Leasingvertrag auf den Tisch legt. John lachte. Der Beitrag war gar nicht geplant. Er entschied anders. Die Weltbevölkerung hat deutlich die 9-Milliarden-Grenze überschritten. Selbst die verschiedenen Seuchen mit über 60 Millionen Toten im Jahr können den Trend nicht stoppen. Dazu den Rattentest im Zeitraffer. Ab welcher Populationsdichte schlägt das Verhalten in dezimierende Aggression um? Die Ratten töteten sich so lange, bis das einzelne Territorium wieder groß genug war für die Überlebenden. Grausam, wie Natur. 6 spielte ein. Scheich Hassan hatte es geschafft. Er konnte das seit 100 Jahren in einem Schweizer Banksafe gelegene Patent kaufen. Mit ordinärem Wüstensand eine Art Beton herstellen und bei veränderter Produktionsmethode ein porös-kapillares Material entstehen lassen, ideal für Innenbelüftung und Straßenbau. Das Gemisch aus Sand und Kunststoff war licht- und hitzebeständig. Hart, nicht einmal wie Sandstein. Deshalb wurden die Gebäude aus einem Stahlgerüst aufgebaut und die Fassaden mussten abgedeckt werden, meist mit Solarzellen, blauen, grünen und roten. Hassan hatte 6 abholen lassen in einer kleinen, schön langsamen, 6-sitzigen Propellermaschine. Sie flogen im Norden des riesigen Baugeländes quer zu den langgestreckten Gebäudequadern auf den noch nicht fertiggestellten Flughafen zu. Deshalb auch eine kleine Maschine. Die Sonne strahlte schon eine wohlige Wärme aus. Die Szenerie sah aus, als hätte eine Riesin ihre Damenstrümpfe zum Trocknen aufgehängt. Einige Damenstrümpfe wuchsen von unten zu den über ihnen befindlichen Wäscheleinen. Der Betrieb war gerade erst angefangen. Es waren die großen Pylone, 300 Meter hoch, die jedes Gebäude im Norden und Süden begrenzten. Sie hielten die Stahlseile, an denen sich die Kamine der Sonnenkompaktkraftwerke hochziehen oder bei Sturm und Sandsturm herabsenken konnten. Die Kamine hatten nur einen Durchmesser von 2 Metern, fast wie eine Ziehharmonika von 10 auf 100 Meter ausziehbar. Die Unterhaltskosten für ein Sonnenaufwindkraftwerk sind sehr niedrig. Trotzdem hat man bei den ersten großen Aufwindkraftwerken, Beispiel Indien, die Versandung und durch Sanderosion erblindetes Kollektorglas unterschätzt. Sie sind höher als berechnet. Dafür gab es jetzt das Kompaktmodell. Ein großes Aufwindkraftwerk war im Süden für die Libellen im Bau. Die Gebäude, auf denen die Kompakten standen, waren auch Start- und Landeplatz. Das Gebäude selbst hatte monumentale Ausmaße. 1 Kilometer lang, 30 Stockwerke hoch. Mit noch einmal 100 Meter voll ausgefahrenen Kaminen, alle 30 Meter fast so hoch wie die seilhaltenden Pylone. Wie Termiten, die bauen auch immer von Norden nach Süden, damit die Sonne mittags, wenn sie am stärksten brennt, der Behausung möglichst wenig Fläche zum Aufheizen bietet. Es standen je 2 Gebäude nah beieinander, damit sich ein großer Innenhof bildete, der durch automatische grob gewebte Hanfsegel zusätzlich beschattet wurde. Die kompakten kleinen Aufwindkraftwerke bestehen aus einem im Windkanal entwickelten zweiteiligen hohlen Glasblock, in dem sich ein gefalteter Kollektor befindet, 6x8x4 Meter. Die Eintrittsöffnung für die zu erhitzende Luft lag neben dem Kamin, senkrecht in die Höhe. Der Wirkungsgrad ist natürlich wegen der Kollektorfaltung und des bescheidenen Kamins wesentlich geringer als bei einem großen. Dafür hatte es zwei wesentliche Vorteile. Die zusätzlichen sonnennachgeführten Spiegel, welche die Luft im Glasblock erhitzen, waren drumherum angebracht. Bei Sandsturm schlossen sie sich sanddicht und sogar die Kollektoröffnung schloss. Der Glasblock bekam dadurch eine sehr hohe Lebensdauer. Die Kamine setzten ganz eingeholt einen Hut auf. Der zweite Vorteil war die gerichtete Kollektoröffnung. Das Kompakte drehte sich mit Drehpunktzentrum des Kamins gegebenenfalls auch in den Wind. Meist nachts. Ab 4 Windstärken wurde der gefaltete Sonnenkollektor zum Windkraftwerk. Dabei brauchte es den Kamin übrigens nicht. Sobald der Staudruck überwunden war, arbeitete der Kollektor wie eine Düse. Die Öffnungsspiegel leiteten den Wind hinein. Der Kaminsog, welcher den Generator sonst antreibt, wurde durch Windblasen ersetzt. Durch diese Kombination konnte in Multiway-Bauweise der Wirkungsgradunterschied mehr als wettgemacht werden. Von den wesentlich geringeren Baukosten ganz zu schweigen. 6 war gelandet und mit dem Piloten zum ersten großen Gebäude gefahren. Die noch kleinen Gummibäume waren schon in ihren großen abgedeckten Pflanzschalen in den Wüstensand versenkt. 60 Meter vor dem Eingang ein technischer Baum, 15 Meter hoch. Bei Sturm sah er aus wie ein Aluminiumstab. Bei Sonne und Regen kamen Metallschienen oben aus dem Baum. Hassan war nichts zu teuer. Es regnete nur 2-mal im Jahr, kurz und heftig. Ähnlich wie ein Jazzbesen, den man aus der Schutzhülle schiebt, um leise zu schlagzeugen. Nur 15 Meter groß. Die dünnen, palmblattartigen Schienen spendeten Schatten, vor allen Dingen, solange die Gummibäume noch nicht ausgewachsen waren. Gleichzeitig solarbeschichtet und kantengebördelt, konnten sie Licht und Wasser auffangen. Um die nächtliche Luftfeuchtigkeit aus der Wüstenluft zu gewinnen, gab es gekühlte Wassersammler mit riesiger Oberfläche. Die technischen Bäume waren auch Heimstatt für die emsig umherfliegenden Miniflugroboter. Die übernahmen solargeladen die Bewässerung jedes einzelnen Baumes und die Obsternte. Sie konnten ameisenartig das Vielfache ihres Eigengewichtes tragen. 6 blieb stehen und ließ die Geräuschkulisse und das Panorama auf sich wirken. Er sah ein Fluggerät ein anderes transportieren und fragte den neben ihm stehenden Piloten darauf zeigend, »Hat er eine Panne und lässt sich abschleppen?«
»So ähnlich. Meist haben die hier einheimischen Vögel eine geringe Toleranzgrenze. Dann wird schon mal ein Miniflieger zerfetzt«,
sagte der Pilot auf dem Weg zum Eingang am Gummibaum vorbei. 6 blieb davor stehen und fragte auf den großen abgedeckten Pflanzkübel mit dem kleinen Gummibaum deutend, »Was hat es eigentlich damit auf sich?«
»Die Pflanzschalen sind für die Endwurzelgröße ausgelegt. Die Flieger gießen den Baum durch 2 Kapillarverteiler. Die Stoffwechselgase der Wurzel, darum die Abdeckung, werden im Keller in einem Ballon gesammelt. Bei einem bestimmten Druck treibt der Ballondruck einen Schwungradgenerator an. Alle Bäume sind angeschlossen«,
antwortete der Pilot. »Sie sind aber gut informiert für einen Piloten«, entfuhr es 6 leider. Der Pilot guckte etwas von oben herab und sagte,
»Als einer von Scheich Hassans Privatsekretären muss ich mich auch mit Details befassen.«
»Entschuldigung, das wusste ich nicht.« 6 nickte ihm freundschaftlich zu und sie gingen in die Eingangshalle. Sensationelle Bilder von der Gesamtanlage, holographisch animiert. Dazu Detailaufnahmen des Glasblocks und der weitläufigen Wetterstation. Diese sind für die automatischen Schließ- und Öffnungsvorgänge der Kamine und Bäume zuständig. Es funktioniert fast wie eine Wiese, auf der sich kleine Butterblumen morgendlich öffnen, um ihre Blüte der Sonne nachzuwenden. Hier noch in glänzendem Metall und Wüstenocker. Hassan war schon im Büro. Die Luft war angenehm kühl, der große Wasserkreislaufbehälter im Keller tat seine Wirkung. Man hätte eine Schwimmolympiade abhalten können, so groß. Nach der herzlichen Begrüßungszeremonie kam Hassan gleich zur Sache. Er wollte nicht nur Bauwerke in die Sahara stellen, sondern sie auch wieder ergrünen lassen. Er brauchte Wasser. Hassan hatte Bilder der jetzt ständig ablaufenden Operation mitgebracht. Wieder kalbende Gletscher, um die kleinen Eisberge herum Hochseeschlepper, die kleine Eisberge in schwimmende Docks manövrierten. Dort wurden sie zu Crash-Eis verarbeitet und weitergepumpt. Hassan hatte ein paar alte Öltanker extra ausgemustert. Die nahmen das flüssige Eis auf. Die Tanker hatten ein Geheimnis wie ein Eisberg. Die größten Lagertanks waren unten und seitlich unter der Wasserlinie angebracht. Neue Foliensäcke aus Norwegen, mehr Volumen als das Schiff. 1 Millimeter dick. Damit konnte man zwar keinen Hafen anfahren, aber eine Offshore-Pumpstation war kein Problem. Der Captain sagte zu der Konstruktion und dem Fahrverhalten:
Wie eine Scheibe Brot in der Badewanne.
Die Offshore-Plattform war bereits fertig. Die 4 Meter Durchmesser großen Pipelines kurz vor dem Abschluss. Der Eistransport lohnte. Nicht nur sauberes Wasser, sondern auch mit einem geringeren Salzgehalt als Meerwasser. Die Entsalzung entsprechend preiswert. Die Tanker waren eh obsolet. Hassan sprach mit 6 noch über den nächsten Termin und hatte sich schon verabschiedet. Die nächsten standen vor der Tür. Da bemerkte er noch:
Ich habe noch ein paar alte Tanker auf die Reise geschickt. Sie können wie die technischen Bäume ihre Oberfläche vervielfältigen und fahren jetzt Regengebieten hinterher und sammeln Wasser. Bis dann.
John guckte 6 an. Soll ich noch mein Rätsel einspielen? Es liefen noch immer Bilder von Besichtigungstouren quer durch die Hochhäuser und die gesamte Anlage, fragte 6. John machte eine kleine, auffordernde Eröffnung.
Da läuft gleich ein Rätsel im Internet.
Was denn?
Rechtsgeschichte. 499.719 Teilnehmer. Die ersten 5.000 gewinnen. Ausschluss für Jurastudenten und Juristen und alle Teilnehmer von vor 2 Jahren. Man hat das Gewinnpotenzial nicht ausschöpfen können. Es gab zu wenig Gewinner. Ohne Lösung, geschnitten auf 3 Minuten. Um welche Bestrafung es sich handelt, ist selbsterklärend. Wichtig zu wissen ist: Frage: Wann plus minus 22 Jahre? Nenne eine heutige Stadt im Umkreis von 200 Kilometern. Soll ich einloggen?
Wie alle anderen schaute 6 auf seinen aufgerichteten Daumen. Das Bild wurde sichtbar. Die Perspektive stand in einem dichten Gedränge auf einem Marktplatz. Die Leute teilweise in Trachten und auch ziemlich zerlumpt. Die gut gekleideten riefen:
Oh, Leutnant Schädel.
Die zerlumpten:
Matthias, das geht schnell.
Einige hatten kleine Geschenke dabei. Die Perspektive konnte kaum etwas sehen. Sie sah nur in der Mitte eine Erhöhung, auf der stand ein martialisch großer, dicker Mann, überwiegend in Schwarz. Der Scharfrichter? Der Kopfsteinpflasterplatz war umbaut von Fachwerkhäusern. Weiter hinten, das müssten Kirchenleute sein, war ein Podest aufgestellt. Einer der Herren holte eine zierliche Taschenuhr aus dem prallen Kirchenrock. Jo, ist das nicht Süddeutschland, oder?
Vermute ich auch,
antwortete Jo. Plötzlich drängelten die Menschen. Auch die Perspektive reckte den Kopf. Da war schon etwas im Gange. Der schwarze Mann hatte ein schweres Wagenrad vom Boden aufgenommen und einem jetzt erst wahrnehmbar liegenden, breitarmig und füßig auf das Podest gefesselten, pöbelnden Mann mit voller Wucht von oben auf den Unterschenkel niedersausen lassen. Das Publikum war in dem Moment still. Der gellende Schmerzschrei des Delinquenten hallte über den Platz. Dann ging alles zügig. Der Henker nahm sich mit seinem Wagenrad nacheinander Unterschenkel, Unterarme, Oberschenkel, Oberarme vor, das volle Programm. Es muss ein böser Bube gewesen sein. Zwischendurch immer wieder aus der Bewusstlosigkeit mit einem Kübel Wasser aufgeweckt. Das Volk wurde etwas unruhig, da gab der Taschenuhrmann ein dezentes Handzeichen. Der Henker ließ nun das Wagenrad auf die Gurgel schmettern. Kein Gepöbel, kein Schreien, kein Wimmern mehr. Stille. Die Show war vorbei. Das Bild erlosch. Alle hatten sich unwillkürlich an den Hals gegriffen.
Na, wann und wo?
Wenn das man nicht deckt, Matthias Klostermeier war, bei dem gab es auch volles Programm. Opa als Bayer hatte uns manch gruselige Geschichte als Kleinkindern erzählt. Also als Stadt nehme ich Augsburg. Ich glaube, von da kamen die Kirchenleute. Aber wann? Das hat mir Opa damals natürlich nicht erzählt. Rädern, bis wann hat man solche Vorführungen noch veranstaltet? Sex machte ein nachdenkliches Gesicht. Na, maximal 1700, eher drunter, na?
Augsburg ist gut. Dass du den Klostermeier sogar namentlich kennst, ist wirklich überdurchschnittlich. Aber deine Zeitangabe ist leider falsch, verloren. Viel Glück beim nächsten Mal. Es war 1771.
Sechs überrascht erstaunt. 1771? Da hat man auf dem Marktplatz noch geredet? Das ist doch erst 300 Jahre her.
An seinem 36. Geburtstag wurde ihm das Urteil gesprochen. Es hatte folgenden Wortlaut. In peinlichen Verhörsachen entgegen und wider den Matthias Klostermeier, sogenannten bayerischen Hesel, wird nach gepflogenem, genauen Rechtsbedacht erkannt, dass dieser Erzbösewicht das Leben verwirkt habe, weswegen derselbe dem Scharfrichter zu Handen und Banden übergeben, zur Richtstatt geschleift, daselbst mit dem Rade durch Zerstoßung seiner Glieder von oben herab, vom Leben zum Tode gerichtet. Als dann der Kopf vom Körper gesondert, dieser aber in vier Stücke zerhauen und an den Landstraßen aufgehangen, der Kopf hingegen auf den Galgen gesteckt werden sollte, ist passiert.
John schoss mit einer dynamischen Taktstockbewegung auf 1 zu. Er übernimmt den Bericht der Astronauten 7 und 8.